Deutschlandfunk Nova. Update mit Till Haase.
Heute ist der 24. Mai 2023. Hier kommt der Update-Podcast mit diesen Themen unter anderem. Wir haben nach Deutschland geschaut. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es hat eine Razzia gegeben gegen die letzte Generation. Wohnungen und Geschäftsräume sind durchsucht worden, Konten wurden beschlagnahmt und die Webseite der Organisation wurde abgeschaltet. Der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung. Gegen diesen Vorwurf hat sich heute die letzte Generation gewehrt. In Worten hat das Marion Fabian getan, Sprecherin der letzten Generation.
Die Bundesregierung bricht jeden Tag die Verfassung. Und wir bringen das jeden Tag auf die Straße.
Was ist bei dieser Razzia rumgekommen und was hatte die für Hintergründe? Dazu mehr hier bei uns im Podcast. Dann haben wir noch geschaut in die USA. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat gestern angekündigt, dass er heute ankündigt, einzusteigen in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Und er will das tun in einem einigermaßen spektakulären Umfeld, nämlich auf Twitter, zusammen mit dem Chef von Twitter, mit Elon Musk. Die Ankündigung dafür kam mit markigen Worten.
But is it worth the fight? Do I have the courage? Is it worth the sacrifice? America has been worth it. Every single time.
Da hört man schon, Ron DeSantis weiß, das wird kein einfaches Rennen. Erst gegen Trump, gegen den er sich durchsetzen muss, dann vermutlich gegen Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten. Aber was ist das eigentlich für eine Allianz, die Elon Musk und Ron DeSantis da bilden? Vielleicht sogar eine unheilige? Wir haben uns das mal einschätzen lassen. Und dann haben wir noch geschaut auf Querschnittslähmung. An denen wird seit Jahrzehnten geforscht. Man versucht, das irgendwie hinzukriegen, dass Menschen, die eine Querschnittslähmung haben, wieder gehen können. Jetzt ist wohl einer Schweizer Gruppe aus Forscherinnen und Forschern ein echter Durchbruch gelungen in Sachen Querschnittslähmung. Und zwar mit Hilfe einer Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle. Wie die genau funktioniert und warum es trotzdem noch dauern wird, bis Menschen von so einer Schnittstelle profitieren können, auch das haben wir uns erklären lassen.
Deutschlandfunk Nova.
Sich festkleben für den Klimaschutz oder Kunstwerke mit Farbe beschmieren. Ist das kriminell? Heute Morgen hat die Polizei eine groß angelegte Razzia gegen die Organisation Letzte Generation durchgeführt. Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht, Konten beschlagnahmt und die Webseite abgeschaltet. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat die Polizei bei dieser Razzia gesucht, außer Sekundenkleber?
Also konkret wurde ermittelt gegen 7 Personen und dabei ging es darum, ob diese Personen eine kriminelle Vereinigung bilden bzw. unterstützen. Dazu hat die Polizei mögliches Beweismaterial gesammelt. Einmal geht es dabei um eine Spendenkampagne, mit der die Beschuldigten für die Organisation mehr als 1,4 Millionen Euro gesammelt haben sollen, um ihre Aktionen zu finanzieren. Aus Sicht der Justiz waren diese Aktionen aber hauptsächlich Straftaten. Außerdem sollen Beschuldigte versucht haben, eine Ölpipeline zu beschädigen. Festgenommen wurde deswegen bei der Razzia aber niemand.
Wie hat die letzte Generation auf diese Razzia reagiert?
Die wehrt sich weiterhin dagegen, als kriminell eingestuft zu werden. Da hieß es heute auf einer Pressekonferenz, man arbeite transparent, man kündige alle Aktionen vorher auch an und man bereichere sich auch nicht. Immerhin würde man ja auch jede Menge Geld bezahlen und zwar an Strafen. Eine der Sprecherinnen, Marion Fabian, sagte, nicht wir sind die Kriminellen, sondern die Regierung, die nicht genug für den Klimaschutz tut.
Die Bundesregierung bricht ihre eigenen Gesetze. Die Bundesregierung bricht jeden Tag die Verfassung. Und wir bringen das jeden Tag auf die Straße.
Ja, auch wenn dafür schon Straftaten begangen werden, das bestreitet die letzte Generation auch nicht. Nur eben, dass sie kriminell sein soll, das bestreitet sie.
Aber wo ist der Unterschied zwischen Straftaten und kriminell?
Also eine kriminelle Vereinigung, das hieße zum Beispiel, dass von der Gruppe eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht und dass sie hauptsächlich Straftaten begehen will, also dass es ihr darum geht und dass der Klimaschutz als Motiv nur vorgeschoben wäre. Das sehen aber viele Fachleute nicht unbedingt so. Darum bleibt auch die Frage, ob die Razzia verhältnismäßig war. Kritisiert wird sie unter anderem auch von anderen Klimaschutzinitiativen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellte sich dagegen hinter die Razzia und sagte, dass sich der Rechtsstaat nicht auf der Nase herumtanzen lasse. Straße.
Und wie geht's jetzt weiter für die letzte Generation?
Ja, die sagt, die Razzia hat ihnen schon Angst gemacht, aber sie will so weitermachen wie bis jetzt. Zum Beispiel mit Protestmärschen. Also heute Abend sollen schon welche stattfinden und auch in den nächsten Tagen in mehreren großen Städten. Und dann ist außerdem demnächst wieder ein Gespräch geplant mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Gleichzeitig wächst aber auch der Druck auf die Gruppe. In Berlin lässt die Innensenatorin zum Beispiel gerade schon prüfen, ob die Gruppe eine kriminelle Vereinigung ist. In Brandenburg wird deswegen schon ermittelt. Letztendlich muss diesen Vorwurf dann aber ein Gericht klären.
Gegen die letzte Generation gab es heute eine groß angelegte Razzia, habt ihr bei uns mitbekommen. Die Gruppe will mit ihren Protestaktionen aber weitermachen. Infos zum Thema, auch Hintergrundinfos, hatte für euch Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immer mehr Ausbildungsstellen in Deutschland sind unbesetzt. Das steht im neuen Berufsbildungsbericht, der wurde heute im Bundestag vorgestellt. Die Frage ist, warum? Denn eigentlich spricht ja eine ganze Menge für Ausbildungsberufe, zum Beispiel im Handwerk. Die Löhne steigen, die Übernahmeaussichten sind exzellent und zukunftssicher scheint das Ganze auch zu sein. Gerade mit der aktuellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz ist zum Beispiel bei Berufen in der Wirtschaft oder in den Medien nicht unbedingt die große Zukunft zu haben. Im Handwerk ist das ein bisschen anders. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich schlau gemacht. Wird der größer werdende Einfluss von KI am Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass Ausbildungsberufe zukunftssicher werden bzw. bleiben? Kann man das so einfach sagen?
Ja, auch wenn es da Ausnahmen gibt. Also das ist im ersten Schritt eine ganz einfache Rechnung, denn eine KI wird dir nie die Haare schneiden können, eine KI wird auch nicht dein Haus neu verkabeln können und genauso wenig dir eine Heizung einbauen. Anders als bei vielen Berufen, die im Moment ja noch ein Studium benötigen. Ich habe da auch drüber gesprochen mit Dario Leupers, der ist der Geschäftsführer vom Mittelstand Digitalzentrum Rheinland. Zur Einordnung, das wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und dieses Zentrum und vergleichbare Zentren, die unterstützen so kleine und mittelständische Betriebe bei der Digitalisierung. Und Dario Leupers sagt, aus Sicht der KI-Entwicklung am Arbeitsmarkt ist unter anderem gerade das Handwerk mega attraktiv.
Weil für viele neue Technologien das Umfeld eines Handwerkers oder einer Handwerkerin ja sehr unsicher, sehr unplanbar sind. Man könnte auch chaotisch sagen, wenn man da jetzt in der KI-Sprache sein will. Und aus dem Grund ist es da nicht so einfach, Sachen zu automatisieren und zu ersetzen. Und da ist immer noch der Mensch ein sehr, sehr wichtiger Part. Und gerade mit dem Fachkräftemangel auch im Handwerk ist es eigentlich mit einer der sichersten zukünftigen Berufsfelder, die es so gibt, wenn man darüber nachdenkt, was KI ersetzen kann in Zukunft oder verändern kann.
Das gilt jetzt besonders fürs Handwerk. Es gibt natürlich auch Ausbildungsberufe, für die das so jetzt nicht gilt.
Und das wären zum Beispiel was für welche?
Darius Leupers sagt, dass es insbesondere die klassischen Bürojobs treffen wird.
Überall, wo ich viele Daten habe, also in der Buchhaltung oder auch die Interaktion, also die Sprachverständnis von KI wird immer besser. All diese, worauf immer wieder wiederkehrende Sachen sind, also im Service zum Beispiel immer wiederkehrende Anfragen zu gleichen Prozessen oder Abläufen oder Kaufanfragen, das lässt sich sehr gut über KI automatisieren und da werden Ausbildungsberufe weniger attraktiv sein, Berufsbilder auch sich ändern bzw. auch irgendwann verschwinden.
Also so als kleine Faustregel kann man annehmen, je monotoner, je datenbezogener Berufe sind, desto eher kann es sein, dass eine KI diese Aufgaben auch übernehmen kann.
So, bei dieser Diskussion um den Einfluss von künstlicher Intelligenz geht es ja auch häufig darum, wie Jobs von Menschen durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden. Wir können aber auch das einfach mal andersrum drehen und fragen, ob Berufe nicht durch die Hilfe von KI vielleicht sogar attraktiver werden können für Leute.
Das ist auf jeden Fall denkbar und es gibt auch schon diverse Ansätze in dieser Richtung. Also zum Beispiel wird es Programme geben können, die den organisatorischen Aufwand, etwa so vom Ausfüllen mit Formularen, mit dem Speichern von Kundendaten und so weiter, deutlich verkleinern werden, also weniger Büroarbeit. Oder zum Beispiel intelligente Exoskelette, die wird es geben und wie werden es einfacher machen, körperlich anstrengende Arbeiten zu schaffen.
So, hört sich an. So an, als ob die Zukunftsaussichten von vielen Ausbildungsberufen gar nicht so schlecht sind. Auf der anderen Seite stehen wir vor der Situation, ich habe es eingangs gesagt, viele Ausbildungsstellen werden gar nicht mehr besetzt. Warum gibt es trotz dieser eigentlich ganz gut klingenden Ausgangslage nicht so einen wirklichen Run auf diese Stellen?
Ein schlechtes Image, zu niedrige Gehälter und häufig auch ein ziemlich herausforderndes Arbeitsumfeld. Also sind jetzt nur mal so ein paar Gründe. Und in den Branchen, da tut sich ja einiges, aber aktuell wohl noch nicht genug. Also eine Rekordzahl an unbesetzten Ausbildungsstellen spricht ja einfach auch schon für sich. Dario Leupers, der glaubt aber, dass es bald einen Kipppunkt geben könnte. Also, dass die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen wieder sinken wird.
Es herrscht ein gewisser Zugzwang, wenn man die Leute dahin holen möchte. Und diese Branchen, die halt auch auch einfach notwendig sind für uns hier in Deutschland, am Leben erhalten möchte, dann ist das zwangsläufig der Weg. Und ich denke, allein deswegen wird sich da viel tun. Also es wird noch eine Weile dauern, 5 bis 10 Jahre, denke ich.
Also man kann sagen, die, die jetzt in den Ausbildungsmarkt starten, die könnten richtig gut aufgestellt sein, was künftige Herausforderungen durch neue Technik angeht. Darius Leupers hat aber auch nochmal eingegrenzt, dass seine 5 bis 10 prognostizierten Jahre zu diesem Kipppunkt wirklich so ein bisschen in die Glaskugel geschaut sind, also weil da einfach so viel Bewegung in dieser ganzen Thematik ist.
Im Bundestag wurde heute der neue Berufsbildungsbericht vorgestellt. Immer mehr Ausbildungsstellen in Deutschland sind unbesetzt. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mal genauer angeschaut, welchen Einfluss KI auf den Ausbildungsmarkt in Zukunft haben könnte. Dank für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Allein das schon, eine Ankündigung ankündigen. Das allein ist ja schon was. Aber seit gestern wissen wir, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, gerne auch eintreten möchte ins Rennen um die Präsidentschaft in den USA. Vorher muss er dafür erst noch kämpfen mit Donald Trump, dem aktuellen Favoriten bei den Republikanern. So, Ron DeSantis weiß, das wird nicht einfach und deshalb hat er sich was Spektakuläres überlegt. Er will diese Präsidentschaftskandidatengeschichte heute verkünden auf Twitter und zusammen mit dem Twitter-Chef, mit Elon Musk. Was ist da los, haben wir uns gefragt. Was ist das für eine komische Allianz? Am Ende vielleicht sogar eine unheilige? Wir klären das zusammen mit Annika Brockschmidt. Die ist Historikerin, Journalistin, Buchautorin. Ihr großes Thema, die religiöse Rechte in den USA. Wie überraschend ist das, dass die beiden sich da jetzt zusammentun?
Naja, also es macht ideologisch gesehen erstmal absolut Sinn. Insofern finde ich es auch nicht so wahnsinnig überraschend. Also Elon Musk hat Twitter ja bereits, ich sag mal, zum Vorteil von konservativen und rechten Akteuren umgebaut. Er hat den Algorithmus verändert, also bereits dafür gesorgt, dass vor allem Inhalte, die ihm ideologisch gewogen sind, besonders sichtbar sind. Er hat sich auch in letzter Zeit zunehmend rechts- und rechtsextrem geäußert. Er hat erst vor kurzem Schlagzeilen gemacht, indem er einen antisemitischen Verschwörungsmythos verbreitet hat. Er interagiert vor allem mit rechten und rechtsextremen Akteuren auf Twitter und hat ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass er DeSantis unterstützen würde, sollte der für die Präsidentschaft kandidieren und sich auf die Kandidatur der Republikanischen Partei bewerben. Insofern macht es schon Sinn. Es ist aber, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass die Leute, die DeSantis ja Wahlkampf planen, sehr, sehr, sehr online sind. Und inwieweit das tatsächlich hilfreich ist bei einer Wahlkampfplanung, wird sich wahrscheinlich noch zeigen.
Aber vielleicht kannst du das nochmal genauer sagen. Was genau verspricht sich DeSantis davon, jetzt da bei Twitter aufzutreten?
Also man sieht in den letzten Tagen und diese Nachricht, dass DeSantis also zusammen im Gespräch mit Musk seine Kandidatur verkünden will, man sieht, dass sich da gerade eine Art neue Allianz bildet. Also dass während Fox News nach wie vor, obwohl sie DeSantis eine Zeit lang gelobt haben, dass Fox News weiter auf Trumps Seite ist, weil der eben die Basis fest im Griff hat, dass jetzt vor allem um DeSantis, aber auch um Musk herum und einzelne, ich sage jetzt mal, rechte, rechtskonservative Medien, die aber nicht so viel Einfluss haben wie Fox News, dass man versucht, so eine Art ja Innerbewegungsallianz zu schaffen, mit der man dann versucht, Trump anzugreifen. Das ist fraglich, ob das funktioniert. DeSantis hat ja vor allem hinter sich das republikanische Partei-Establishment. Ich glaube, die Unterscheidung ist wichtig, weil die Basis ist ja nach wie vor sehr geschlossen hinter Trump. In Umfragen ist DeSantis derzeit weit abgeschlagen unter republikanischen Primary-Wählern. Aber für das Partei-Establishment und auch für viele wichtige Großsponsoren ist DeSantis, glaube ich, der zu bevorzugende Kandidat, weil er dieselben oder sehr ähnliche Inhalte vertritt, aber berechenbarer wirkt und, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, respektabler auftritt. So eine Art eher konservativer Think Tank als WrestleMania.
Okay, aber wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, dann ist das heute Abend so ein bisschen Resterampe oder was? Also der Kandidat mit den geringeren Chancen und das soziale Netzwerk, das in den USA eigentlich niemand interessiert, versuchen sich zusammenzuraffen, um ein bisschen Öffentlichkeit zu kriegen. Oder doch anders?
Nö, also es ist schon überspitzt formuliert, aber so falsch ist es, glaube ich, nicht. Weil ich habe mir nochmal angeschaut, wie viele Leute in den USA jetzt tatsächlich noch einen Twitter-Account haben. 2022 waren das 23% der Amerikaner. Und allein in den Wochen nach Musks Übernahme von Twitter hat die Firma ja schon mindestens 1 Million aktive User verloren. Seitdem sind es eher noch mehr geworden. Das heißt, DeSantis erreicht so zwar trotzdem viele Menschen, aber eben nur einen vergleichsweise kleinen Teil der amerikanischen Bevölkerung. Trotzdem, medientechnisch gesehen, wenn man bedenkt, wer auf Twitter ist, viele Journalistinnen und Journalisten, dürfte es, was so den Rummel angeht, erstmal effektiv sein. Es wird also auf jeden Fall viel Berichterstattung generieren. Ob das, wie gesagt, bei der Basis ankommt, weiß ich nicht, würde ich eher für unwahrscheinlich halten, denn die aktuellen Umfragen sind ja wirklich katastrophal für Ron DeSantis. Also er liegt weit abgeschlagen hinter Trump. Bei einer Umfrage von vor 5 Tagen hat Trump bei republikanischen Primary-Wählern 58% und DeSantis 14%. Das ist ziemlich vernichtend.
Vor dem Hintergrund nochmal, warum macht Musk damit? Also was steckt für den da drin? Oder will der einfach nur Spaß haben?
Ja, was Elon Musk antreibt, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob er das ihm das selber so klar ist. Also einerseits würde ich sagen, DeSantis ist für ihn einfach ideologisch attraktiv. Wir haben in den letzten Monaten immer mehr gesehen, dass Elon Musk sich radikal und immer weiter eskalierend auf einer rechten Radikalisierungspipeline bewegt. Das sieht man auch an den Akteuren, mit denen er auf Twitter interagiert. Also nicht nur das, was er selber twittert, sondern wem er antwortet. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen wichtigen Unterschied, der erklären könnte, warum Musk DeSantis unterstützt und nicht Trump. Und der liegt darin, dass DeSantis sich ausschließlich auf diese sogenannten Kulturkampfthemen eingeschossen hat. Und Trump garniert das Ganze mit so einer Art wirtschaftlichem Pseudopopulismus. Also DeSantis ist der, der für krasse Deregulierung steht, der zwar auch Staatsgewalt einsetzt, um Firmen wie Disney zum Beispiel, die ihm ideologisch nicht passen, zu bestrafen, aber der, ich sag jetzt mal, eher so die klassische republikanische rechtslibertäre Wirtschaftspolitik durchzieht. Während Trump zwar als Präsident eine ähnliche Politik gemacht hat, aber jetzt im Wahlkampf DeSantis angreift, weil der beispielsweise bei der Sozialhilfe kürzen will und bei Krankenversicherungen kürzen will. Und abgesehen von der ideologischen Komponente, dass Musk einfach diese rechtsextremen Positionen in Sachen Kulturkampf gut zu finden scheint, ist der Aspekt von Deregulierung, den DeSantis vertritt, glaube ich, einfach auch wirtschaftlich attraktiver für ihn.
Heute 18 Uhr Ortszeit, 0 Uhr bei uns in Deutschland, will Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, verkünden, dass er einsteigt ins amerikanische Präsidentschaftsrennen. Hintergrundinfos dazu kamen von Annika Brockschmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich aktuell dazu gezwungen werde, diese Hymne hier abzuspielen. Aber die Redaktion hat mir versichert, dass diese Hymne dieses Fußballvereins aus Köln tatsächlich mal zur besten Hymne Kölns gewählt worden ist. Und wir wollen über Emotionen im Fußball reden und da passt das ganz gut. Fußball bringt im besten Fall die Leute zusammen und dazu zusammen zu singen. Aber Fußball hat natürlich mittlerweile auch eine ganz andere Dimension, nämlich die des Geldes, die der Finanzen. Es geht um Finanzinvestoren, es geht um Medienrechte, zum Beispiel einer deutschen Fußballliga, in der auch dieser Verein aus Köln spielt. Und über den möglichen Verkauf von Medienrechten an einen Finanzinvestor zu entscheiden, haben sich heute 36 Vereine aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga der Männer getroffen und haben über den Einstieg eines Investors abgestimmt, der sich für fast 2 Milliarden Euro in die deutsche Fußballliga einkaufen wollte. Und die Entscheidung ist etwas anders ausgefallen, als man das vielleicht hätte erwarten können. Maxi Rieger aus der Sportredaktion ist bei mir im Studio. Die haben tatsächlich abgelehnt.
Ja, die haben abgelehnt. 20 Vereine haben zugestimmt, 11 haben dagegen gestimmt, 5 haben sich enthalten und die Liga brauchte 24 Vereine. Das heißt, es haben 4 gefehlt und deswegen kein Investoreneinstieg.
So, eigentlich sind Vereine im Fußball immer heiß auf Geld, weil das heißt, man kann zum Beispiel neue Spieler kaufen. Was wäre das für ein Investment gewesen, mit dem die sich hätten abfinden müssen?
Also der Plan war, dass eine Tochtergesellschaft gegründet wird, wo die ganzen Medienrechte drin sind. Das ist das, womit die DFL Geld verdient, 1 Milliarde pro Saison. Und von dieser Tochtergesellschaft hätten sie einen Anteil verkauft an einen Investor. 12,5% über 20 Jahre. Und der Deal war, der Investor zahlt dafür eben die 2 Milliarden Euro, so auf einen Schlag oder jetzt in den nächsten Jahren. Und dafür kriegt der Investor halt 12,5% von den ganzen Erlösen in den nächsten 20 Jahren. Das wäre der Deal gewesen. Mit dem Geld sollte eigentlich die Internationalisierung der Bundesliga vorangetrieben werden. Es sollte in die Infrastruktur der Stadien investiert werden. Es wären auch noch ein paar Euronen übrig geblieben für neue Spieler. Mhm. Aber wie gesagt, es haben sich dann am Ende nicht genug Vereine gefunden, die diesen Weg gehen wollten.
Und haben die auch gesagt, warum sie das nicht wollen?
Nein, zumindest die meisten nicht. Also es haben sich drei Vereine oder zwei Vereine öffentlich sehr stark dagegen geäußert. Das war einmal St. Pauli und der erste FC Köln, deren Hymne wir gerade gehört haben. Bei St. Pauli war der Präsident Oke Göttlich überhaupt nicht happy damit, wie der ganze Prozess abgelaufen ist. Er hat gesagt, wir sind noch viel zu weit weg davon, dass wir alle Fragen geklärt hätten. Also ihm war das einfach zu schnell durchgezogen. Das war auch wirklich ein Prozess, der jetzt in den vergangenen Monaten ziemlich durchgedrückt wurde von der DFL-Geschäftsführung. Und der erste FC Köln hatte auch grundsätzlichere Fragen. Zum Beispiel war die Frage, wie viel Einfluss hat denn dann dieser Investor, wenn da 2 Millionen Euro gibt? Kann man ja durchaus davon ausgehen, dass der vielleicht auch mal mitreden möchte, was zum Beispiel Anstoßzeiten angeht. Da hat die DFL immer dagegen gehalten und gesagt, nein, an den Anstoßzeiten ändert sich nichts. Aber das grundsätzliche Problem, dass wenn ein Investor 2 Milliarden Euro zahlt, dass der irgendwie Einfluss haben möchte und das nie so ganz klar war, wie das denn verhindert werden könnte, das wurde nicht ausreichend gelöst.
So, du hast am Anfang gesagt, diese Abstimmung ist keinesfalls einstimmig abgelaufen. Was gibt es jetzt für Reaktionen darauf? Zum Beispiel auch von den Vereinen, die sich das hätten vorstellen können.
Genau, also es gab gerade eben eine Pressekonferenz von den DFL-Verantwortlichen und da hat man schon gemerkt, Hans-Joachim Watzke, der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL und auch Axel Hellmann, der Interimsgeschäftsführer, die waren schon, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, ziemlich pissig, dass das so abgelaufen ist. Und Axel Hellmann hat dann auch die Vereine, die jetzt dagegen gestimmt haben, auch richtig in die Pflicht genommen.
Diejenigen, die dagegen waren und das auch sehr lautstark formuliert haben und teilweise auch Argumente in ihre Fanszenen getragen haben, die nicht wirklich von gutem Wissen und Sachlichkeit getragen waren, die werden natürlich eine Frage beantworten müssen. Wo kommt in Zukunft Sicherheit und Stabilität für die Bundesliga her?
So, das ist jetzt die Frage, vor der die Bundesliga steht. Da ist eventuell jetzt doch ein Kredit womöglich die Option, die dann genommen wird. Eins ist klar, Investor ist tatsächlich jetzt erstmal raus.
Aber lass uns noch mal ganz kurz über diese Frage reden, weil sie ja tatsächlich die wichtige ist. Wo könnte jetzt Geld herkommen? Zum Beispiel für also, die Themen, die du angesprochen hast, genau. Infrastruktur und keine Ahnung was, aber auch neue Spieler. Es heißt ja immer wieder, wir können nicht mithalten mit der Premier League, mit La Liga, mit Italien, wir brauchen mehr Kohle.
Also entweder ein Kredit, um zumindest diese Internationalisierungsstrategie fortzusetzen. Die Vereine könnten jetzt selber sich auf den Weg machen, Investoren in die Vereine reinzuholen. Da gibt es zwar die 50-plus-1-Regel, dass das nicht die Mehrheit sein darf, aber Anteile könnte ein Verein verkaufen. Hertha hat das gemacht, mit wenig Erfolg, aber sie haben es gemacht. Und im Zweifelsfall wird es jetzt erstmal einfach so weiterlaufen, so wie bisher. Und dann müssen die Vereine ganz im Notfall was ganz, ganz Kurioses machen. Sparen.
Meine Güte. Ein Investor wollte einsteigen in die deutsche Fußballliga, den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga insgesamt mit 2 Milliarden, ja, wie soll man sagen, unter die Arme greifen, aber dafür selber auch einiges bekommen. Die Vereine der ersten und zweiten Liga haben aber abgestimmt und eine Mehrheit hat sich dagegen entschieden. Hintergrundinfos zu dieser ganzen Geschichte kamen von Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn das Rückenmark verletzt wird, bei einem unglücklichen Sturz, bei einem Sprung in zu flaches Wasser oder auch bei einem Verkehrsunfall, dann ist nichts mehr wie vorher. Das Gehirn kann Körperteile, die jenseits der Verletzung im Rückenmark liegen, nicht mehr ansteuern. Und die Diagnose heißt dann Querschnittslähmung und die ist, Stand heute, nicht heilbar. Forschende tun aber einiges dafür, das zu ändern. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Erfolgsmeldungen. Heute berichtet jetzt eine Gruppe im Fachmagazin Nature von einem Brain-Spine-Interface, also einer Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle, mit deren Hilfe ein Querschnittsgelähmter wieder gehen kann. Anneke Meyer, Wissenschaftsjournalistin, war für uns bei der Pressekonferenz dabei. Was ist denn so eine Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle ganz genau und ist das alles wirklich so fantastisch, wie es klingt?
Ja, ich beantworte mal die zweite Frage zuerst. Ja, das ist ziemlich fantastisch. Natürlich gibt es auch ein Aber. Und bevor ich das erkläre, bleiben wir erstmal bei der Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle. Was ist das? Also Brain-Computer-Interface haben ja vielleicht viele schon gehört. Da werden Signale vom Gehirn abgegriffen und an einen Computer gesendet, der dann die Signale interpretieren kann und dann zum Beispiel einen Roboterarm bewegt. Und bei der Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle funktioniert das eigentlich genauso. Nur schickt der Computer die Signale an einen Elektrostimulator, der im Rückenmark implantiert ist. Und der sorgt dann dafür, dass die eigenen Beine sich bewegen. Also die Verletzung im Rückenmark wird im wahrsten Sinne überbrückt. Und Gehirn und Körper können dann wieder miteinander reden.
Und wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also wie sieht das dann am Ende sozusagen am Patienten aus?
Ja, also der Patient, der in dieser Studie vorgestellt wird, oder wie die Forschenden lieber sagen, der Testpilot, der hat zwei drahtlose Implantate im Körper. Das eine ist dieser Elektrostimulator in der Wirbelsäule und das andere sind Elektroden, die direkt auf der Hirnhaut aufliegen. Und die sind unter der Haut in den Schädelknochen eingelassen, die kann man also nicht sehen. Und wenn der Testpilot die Implantate benutzen will, dann braucht er dafür so eine Art Headset. Darüber wird dann das Kopfimplantat mit Strom versorgt und die Hirnsignale können weitergeleitet werden. Und dann gibt es noch den Computer, der die Verbindung zwischen Kopf und Beinen herstellt. Den trägt der Testpilot in einem Rucksack.
Also der muss schon einiges an Material mit sich rumschleppen, aber durch dieses ganze Equipment kann der Pilot dann selbstständig gehen?
Ja, genau. Zur Sicherheit geht er mit dem Rollator und der kann auch nicht unbegrenzt weit gehen, sondern in seinem Fall nur etwa so 200 Meter im Stück. Und das Neue daran ist übrigens nicht das Gehen an und für sich, sondern wie er geht. Das ist nämlich ziemlich normal.
Was heißt das genau? Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders.
Ja, genau. Klingt nicht so besonders, ist es aber tatsächlich. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wir haben nämlich in den letzten 5 Jahren mehrere Studien gehabt, bei denen es gelungen ist, Querschnittgelähmten Kontrolle über ihre Beine zurückzugeben. Wer also jetzt das Gefühl hat, oh, Querschnittgelähmter läuft wieder, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Ja, das stimmt. Aber wie das bei der Forschung eben immer so funktioniert, hat jede dieser Studien ein Problem gelöst, aber damit auch ein neues aufgeworfen. Zum Beispiel funktioniert das auch bei unterschiedlichen Graden der Querschnittlähmung. Wie lange muss das geübt werden? Oder eben funktioniert das auch im Alltag? Und die letzte dieser Studien, die kommt aus der gleichen Gruppe wie die, über die wir jetzt reden. Die arbeiten in der Schweiz, die Forschenden. Und da sind 3 teilweise komplett Querschnittgelähmte nach relativ kurzem Training mit Hilfe von diesem Rückenmarkstimulator kurze Strecken in ihrer normalen Umgebung gelaufen. Aber da wurde die Bewegung eben nicht vom Gehirn, sondern vom Computer gesteuert. Und der Testpilot, der bei dieser Studie dabei war, hat auch in der davor teilgenommen und der beschreibt den Unterschied so.
The stimulation before was controlling me and now I'm controlling the stimulation by my thought.
Also er sagt, vorher hat die Stimulation mich kontrolliert und jetzt kontrolliere ich die Stimulation durch meine Gedanken.
Und das kann man dann tatsächlich auch sehen am Bewegungsablauf, diese Änderung.
Genau. Wenn man sich die Videos anguckt, dann sieht man ganz klar, ohne die Verbindung zum Gehirn sehen die Bewegungen ziemlich eckig und echt ferngesteuert aus. Und jetzt sieht er fast aus wie ein Mensch, der eben gar nicht gelähmt ist. Und der Testpilot kann über verschiedene Untergründe gehen, seine Schrittlänge variieren und auch Treppen steigen. Und das ging mit der Rückenmarkstimulation alleine eben nicht. Das heißt, er hat einiges an Funktionen dazu bekommen. Vor allem ist aber die User Experience einfach viel, viel besser geworden.
Und wenn wir jetzt hier schon reden über User Experience, dann klingt das ein bisschen so, als würde die Forschung im Prinzip auf der Zielgeraden dafür sein, dass Querschnittslähmung heilbar wird und ja, so eine Hirn-Rückenmark-Schnittstelle Einzug bekommt in normales Operationsgeschäft in so einer Klinik.
Genau, und da sind wir jetzt zurück bei dem ganz großen Aber vom Anfang. Das sind fantastische und spannende Forschungsergebnisse, das heißt eben keine klinische Anwendung. Und die Gruppe um Grégoire Courtin und Jocelyn Bloch, die hinter ganz vielen von diesen Projekten im Bereich Querschnittlähmung stehen, die arbeiten ganz klar darauf zu, dass zumindest ein Teil der Technologie, die sie gerade entwickeln, in absehbarer Zeit wirklich auch für die Klinik zugelassen wird. Aber soweit sind wir eben wirklich noch lange nicht. Und wenn man mit Klinikern über die Forschung spricht, dann merkt man richtig, wie unwohl das denen wird, weil natürlich einfach viele Betroffenen durch diese Forschungsergebnisse wahnsinnige Hoffnung schöpfen und die werden dann letztlich enttäuscht. Und deshalb muss auch weiter gelten, vorerst, Querschnittlähmung ist nicht heilbar.
Aber, wie wir gerade gelernt haben, im Rahmen eines Projekts zumindest überbrückbar. Mit Hilfe einer sogenannten Gehirn-Rückenmark-Schnittstelle. Danke für die Infos an Anneke Meyer.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.